Erste Reihe Fußfrei, der TV-Media-Podcast mit Peter Slawin.
Dass Österreich sozusagen eine Kinoförderung an einen Film gibt, der eine Institution wie die Salzburger Festspiele so durch den Kakao zieht.
Ist das ein Fake-Penis?
Nein, das war ich glaube von einer Maskenbildnerin der Freund. Und der erste war ja viel zu groß, das haben wir dann reduzieren. Das erste Angebot.
Willkommen beim TV-Media-Podcast. Heute habe ich zu Gast Wolfgang Murnberger, Regisseur, der uns geschenkt hat, die Brennerei mit Josef Hader, die Brüder-Trilogie, zwei sehr spannende Tatorte. Insgesamt waren es drei, aber zwei waren irgendwie ganz special, finde ich. Natürlich die Steirer-Krimis und auch den Bundesheer-Film Ich gelobe zum Beispiel. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Ich würde gern gleich loslegen mit den Brennerfilmen. Es gibt, falls du das weißt, zwei Jubiläen heuer. Komm, süßer Tod kommt auf 25 Jahre.
Okay.
Der erste, und dann haben wir den vierten, das ewige Leben kommt auf 10 Jahre.
Okay.
Hast du das gewusst?
Alles, das ist immer eher erschreckend, dass das alles so lang her ist.
Aber wir machen das jetzt positiv. Ja, komm, süßer Tod, ist nach wie vor ein grandioser Film. Ich finde alle vier Brennerfilme immer noch super. Wie sagen das die Engländer? Stood the test of time, wenn man sich es heute anschaut.
Ja, das sagen auch die Studenten, dass, also den Knochenmann habe ich einmal gezeigt vor einem Jahr, die haben die gesagt, der altert sehr gut.
Mhm. Du lehrst an der Filmakademie.
Ja.
Komm, süßer Tod, wie hat das eigentlich begonnen? Okay, es gab die Wolf-Hass-Bücher. Wie bist du dazu gekommen? Klär uns auf.
Ja, das Lustige ist, dass ein Filmjournalist, damals Klaus Philipp, hat Wolf Haas interviewt und hat ihn gefragt, ob schon jemand gefragt hat, seine Brennerreihe zu verfilmen. Und das war schon so im Gespräch, aber der Wolf Haas war mit nichts so richtig zufrieden. Und da hat der Klaus Philipp eben den Haas gefragt, wenn er sie wünschen würde. Und da hat er gesagt, na, vielleicht den Murnberger, obwohl er damals eben auch nur Ich gelobe gesehen hat.
Mhm.
Und dann hat der Klaus Philipp wieder mir gesagt, ich soll ihn einmal treffen. Und so ist dieses Treffen zustande gekommen. Ich habe die Romane alle gelesen und meine erste Idee war natürlich weil das haben viele gesagt, die sind schwer verfilmbar, weil die Qualität liegt in dem, wie er schreibt. Und das ist ja nicht in Film zu übersetzen. Und deswegen war meine erste Idee, so mit dem Wolf Haas eine eigene Geschichte zu entwickeln. Aber da hat er gerade ein Silenzium geschrieben, also am Roman. Und hat überhaupt keine Zeit gehabt. Und dann habe ich mir halt die Bücher nochmal angeschaut und haben mir gedacht, dass Komm, süßer Tod hat dann eigentlich schon einen sehr filmischen Showdown gehabt. Mhm. Und dann haben wir da versucht, gemeinsam ein Treatment zu schreiben. Und so hat das Ganze begonnen. Mit der ersten Fassung haben wir dann Josef Hader gefragt.
Mhm.
Der hat gesagt, ja, wenn er bei den Dialogen jetzt einmal mitschreiben kann, dann kann er sich das schon vorstellen. Und dann ist der Josef Hader in die Drehbucharbeit eingestiegen und ja, ein Jahr später haben wir gedreht.
Hast du ihn gekannt vorher, den Josef Hader?
Also nur von der Bühne, also persönlich nicht.
Mhm. Hast du da schon geahnt, dass er selber mal Regie führen wird wollen?
Ja, das hat er schon sehr früh immer wieder gesagt, dass er das gerne mal macht vom Will. Hat immer schon so Notizen gemacht, was er alles nicht macht, wenn es zu kompliziert ist. Also kein Regen, kein Filmregen, kein Außennacht und so hat er immer so, also auch so im Spaß halber mitgeschrieben, was ihm am Set immer besonders kompliziert vorkommen ist. Aber wenn man sich das Filme anschaut mit Schnee und so, also hat sich dann eh einiges getraut.
Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr die Förderung bekommen habt? War das schwierig?
So gut kann ich mich nicht erinnern, aber ich glaube, es war nie besonders schwierig. Mhm. Ich glaube, beim ersten, bei Komm, süßer Tod, war es vielleicht am schwierigsten.
Mhm.
Aber dann ist es immer sehr glatt durchgegangen.
Also hat da jeder dran geglaubt, von Anfang an?
Ja, also ich finde, das Drehbuch war ja sozusagen nicht schlecht. Was mein Ziel war von der Regie her damals, weil mir kamen die österreichischen Kinofilme sehr langsam vor.
Mhm.
Und mein Hauptbestreben war irgendwie einmal so einen schnellen Film zu erzählen. Also irgendwie, also schon, es kommen schon langsame Passagen auch vor, aber der Gesamtrhythmus des Filmes soll flott sein. Also ein Schnittrhythmus, der sich eher den 3 Sekunden als den 15 Sekunden annähert.
Du begleitest die erste Szene, fliegt ein Auto in hohem Bogen in ein Waldstück hinein. es schaut nicht nach einem Spielzeugauto aus. War das ein, wie schwierig war dieser Stunt? Erzähl einmal bitte.
Der Stunt war sehr lustig, weil die Idee, dass man so ein Bild ohne Worte erzeugt mit einem Unfall, also jetzt nicht auf Action, weil Action können natürlich die Amerikaner besser, weil für Action braucht man sehr viel Geld. Aber so ein Action mit Augenzwinkern war immer so unser Anliegen bei den Brenner-Filmen. Und dann war halt diese Idee, wie zeigt man so einen Unfall? Und ja, da habe ich diese Idee geboren. Man sieht, man hört nur scheppern und man sieht eine schöne Landschaft und da fliegt von oben ein Auto rein. Und das haben wir dann präsentiert. Das hat in Österreich natürlich das noch niemand vorher gemacht. Und dann haben wir sich so überlegt, wie könnte man das machen? Okay, man hüllt ein Auto aus, baut ein Eisenrohr rein, macht vorne einen Deckel drauf auf das Eisenrohr, dann steckt man dieses ganze Auto auf ein anderes Eisenrohr, das ein bisschen dünner ist, und dann fährt man da mit ordentlich Druckluft rein und dann muss ja eigentlich dieses Auto wegschleudern.
Ja.
Und das war die Idee, das haben die dann, die Ausstattung hat das gebaut. Ich kann mich ganz genau erinnern, dann am Drehtag, es wurde nicht geprobt, ne?
Yeah.
Am Drehtag hat mich dann der Chef von der Ausstattung gefragt, na, er könnte jetzt mit 100 bar reinfahren oder soll er nur mit 80 reinfahren? Und ich sage, so gut, das jetzt ist eine interessante Frage, aber was soll ich jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung, was 100 oder 80 bar für Unterschied sind, weil ich habe das ja noch nie gemacht. Und so wie es in Österreich halt ist, also wenn schon, dann probieren wir halt 100. Ne? Und dann, da war so eine Wiese und hinter der Wiese war ein Grundstück mit einem Nussbaum und der Wagen hätte eigentlich auf der Wiese einschlagen sollen.
Okay.
Aber da das keiner wusste, wie weit der fliegt und was das bedeutet, mit 100 bar da hineinfahren, ist er halt über die ganze Wiese drüber geflogen und ihn hinten im Nachbargrundstück in diesen Nussbaum hineingestürzt.
Okay.
Gut, da wir nur ein Auto hatten, konnten wir das auch nicht nochmal drehen und deswegen ist das im Film drin. Mhm.
Hat sich da irgendwer beschwert, den Besitzer des Nachbargrundstücks
zum Beispiel? Ja, der Nussbaum musste entschädigt werden.
Alles für die Kunst. Stark, weil du sagst, ein Tempo musste rein, das merkt man natürlich auch voll. Es passt natürlich auch, weil sie eben diese Rettungsfahrer sind.
Genau.
Mir ist da gibt es eine Kamerafahrt. Ich weiß nicht, wo es da entlangfahren, das könnte die Dresdner Straße
sein. Die Dresdner Straße, ja. Mit dem Twin Tower.
Ja,
Hintergrund,
genau.
Der gerade gebaut wird.
Ah, es ist ja auch geschichtlich total interessant, architektonisch. Was ich finde auch übrigens, dass sehr oft in den Filmen kommt der ehemalige Süd- und heutige Hauptbahnhof vor. Da können sich die Leute anschauen, wie er da mal ausgesehen hat. Zurückzukommen, sie ist so tot. Da gibt es eine Kamerafahrt von hinten, Rücksitz, raus aus dem Wagen, seitlich dann, wo der Hader sitzt, oder schwarz, weiß ich jetzt nicht.
Ja, beide.
Wie schwierig war das zu drehen? Es ist ja mitten im Verkehr.
Es war so, also, dass die Kamera, wie entsteht sowas? Wir wollten halt eine besondere Auflösung machen und jetzt ist die Kameraeinstellung auf dem Rücksitz und man schaut so zwischen den beiden Vorderen vorne raus und man sieht von den beiden vorderen Schauspielern eigentlich nur so von dem einen die rechte, vom anderen die linke Wange. Das nennen wir so die Filmakademie-Einstellung, weil das ist sozusagen die billigste Fahreinstellung, die man machen kann.
Mhm.
Man braucht eigentlich kein Stativ und nichts, sondern der Kameramann setzt sich mit der Kamera hinten auf die Bank und filmt einfach vorne raus. Das kann man überall machen, da braucht man nicht besonders absperren, das ist kein Stunt.
Mhm.
Deswegen nennen wir die sozusagen die Filmakademie-Einstellung, weil die habe ich auch oft gemacht auf der Filmakademie. Mhm. Und dann war eben die Idee da, dass man sagt, und jetzt machen wir die Filmakademie-Einstellung und dann machen wir aber aus dieser Einstellung den totalen Wahnsinn. Nämlich das, was man an der Filmakademie nie hätte machen können. Und dann fährt eben die Kamera von hinten bei der Rettung raus, wird übernommen von einem anderen Kran und der fährt dann ein Stück vor, schaut bei dem Rückspiegel rein und blickt dann so, wie man es normalerweise mit einem Saugstativ auf der Seite beim Auto macht,
mhm.
Schaut dann so vorne auf dem Simon Schwarz und den Josef Hader rein.
Wie der Kran übernimmt die Kamera?
Ja, das ist so.
Verstanden.
Es war so eine Konstruktion, wo die Kamera zuerst hinten drin ist und dann draußen übernimmt, mhm. Und dann vorne eben reinschaut. Also jetzt sage ich ja den Studenten, das ist sozusagen ein bisschen too much, weil es geht nicht mehr um einen Film, sondern es geht nur mehr darum, wie ist das gemacht worden.
Ja,
und das, eigentlich soll man ja das... Meine jetzige Meinung ist, dass man das eher jetzt verhindern soll. Also wenn man jetzt einen Film für Publikum macht, konzentriert man sich auf die Geschichte, auf die Figuren und versucht eigentlich sich selbst als Regisseur ein bisschen in den Hintergrund zu nehmen, weil es geht ja um die Figuren und die Geschichte und nicht darum, wie habe ich diese Geschichte erzählt.
Aber es ist eine geile Einstellung. Das muss man einfach sagen, tut mir leid. Und vor allem mitten im, also das ist ja tagsüber mitten im Verkehr auf der Dresdner Straße.
Der war Spur gesperrt. Es war irre aufwendig, natürlich für so ein Spompanat, sagen wir jetzt.
Eine 3-Sekunden-Szene gefühlt.
Nein, es ist schon länger, das ist sicher 20 oder 30 Sekunden, okay. Weil das dauert ja, bis die Kamera da hinten raus. Und natürlich, okay, dann fragt es halt, was ist, hat der Wagen hinten eine offene Tür? Das nimmt man halt alles im Kauf, wenn man sowas macht. In Wirklichkeit ist es halt ein bisschen, wird die vierte Wand durchbrochen durch sowas.
Ja. Warum drehst du gern draußen?
Studiert.
Wieso?
Ja, weil das so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es wirkt nie echt für mich. Ja, mein bester Feind ist eine Studioszene drin und das ist die schlechteste vom ganzen Film.
Okay. Arg sind wieder mal natürlich die Leute, die mitspielen, auch in kleinen Rollen. Dass jetzt zum Beispiel auch Deutsche mitspielen, Bert Michael Lade als der Biefke, ist das schon ein bisschen mit Sicht auf deutschen Markt?
Ja, das war von Anfang an, der Dani Kraus hat das produziert mit der Torfilm und es war von Anfang an so immer gedacht, für den deutschsprachigen Raum zu produzieren. Das war irgendwie schon im so Konzept irgendwie. Weil man natürlich, wir haben ja mit allen einen Deutschlandstart gehabt im Kino und da sind halt schon einige Leute ins Kino gegangen. Wir sind mit zwei Filmen bei der Berlinale gewesen von der Brennerreihe. Also das war schon eine ganz gute Überlegung, denke ich, für einen Deutschlandstart. Das muss ich ja jetzt beim Steirer-Krimi auch machen, dass deutsche Schauspieler mitspielen. Ja. Das ergibt sich ja immer eine Rolle, wo es halt gut passt. Ja? Oder man, dadurch, dass ich mit meiner Frau die Bücher selber schreibe, haben wir das natürlich schon im Kopf und dann denkt man, hey, der Universitätsprofessor könnte Deutscher sein oder dieses Mädchen könnte eine deutsche Studentin sein, die in Graz studiert. Also das hat man halt schon so ein bisschen im Kopf mit, weil wir wissen, dass das auch sozusagen gefordert ist vom deutschen Sender.
Aber gerade bei der Brennerei ist schon so, dass das sehr viel natürlich in Mundart geredet wird. Haben die das verstanden jenseits?
In Bayern schon. Ja. Also in Deutschland war es immer so, dass wir, vor 100% Publikum waren 50% in Bayern oder 60 sogar. Und dann haben sie noch so 20% Berlin. Da gab es so eine Fangemeinde. In Berlin hat das auch funktioniert und in Hamburg.
Okay.
Und also so in den Städten dann noch. Sonst eh nicht.
Irgendwie ein Klassiker ist auch die Szene mit Nina Broll und dem Biefke. Du weißt, wovon ich spreche. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussprechen soll, aber
ziehen, nicht blasen. Das ist ja eine Originalszene aus dem Roman. Die steht ja so schon im Wolf Haas-Roman.
Ja, wie schwierig ist es, so eine Szene zu drehen? Ich meine, das sind eh alle Vollprofis, aber...
Ja, das war schon lustiger für sie. Denn Bernd Michael Lade, für den war es ein bisschen anstrengend, glaube ich, aber...
Wieso? Unangenehm, oder?
Ja, weil die Nina da ziemlich zur Sache gegangen ist einfach. Und damals war ja das noch kein Thema,
Intimacy-Koordinatoren und so weiter. Ja. Aber war trotzdem fake, nehme ich an. Oder?
Ja, sicher. Voll fake.
4 Jahre später kam Silenzium. Ich finde den auch sehr gut, muss ich sagen. Ich finde schon den Vorspann hochinteressant, wo es dann zum Kreuz wird auch, das D von Silenzium.
Ja.
Wie aufwendig war das? Wer hat das gemacht?
Die Idee, glaube ich, habe ich gehabt, aber da gab es damals in der Liste, glaube ich, haben sie das dann so konstruiert, dass das so ausschaut. Also da gab es eine sehr genaue Vorgabe und die haben gefällt mir jetzt noch, dieser Vorspann von Silenzium mit dem Super 8 Material. Ja. Es ging ja damals um Pädophilie in der Kirche und so. Und das war natürlich mit diesem Super 8 Material, das kannte man auch aus den Originalfällen, Recherche ist immer wieder sowas auftaucht. Und dass das am Anfang gleich so eine Stimmung macht, so eine düstere Stimmung. Ja, das ist wahrscheinlich der düsterste von allen. Oder vielleicht hat der Knochenmann, ich weiß nicht.
Manche sagen auch das ewige Leben.
Ja, sind alle düster. Aber immer mit einem Humor, also tragisch komisch wenigstens.
War dann eigentlich so überhaupt, der Erfolg war ja total da mit Komms ist er tot, über 200.000 Leute haben den gesehen bei uns. War dann klar, wir machen jetzt einen zweiten?
Ja, also war klar, wir machen einen zweiten, aber es war überhaupt nicht klar, dass wir eine Wiederholung machen. Das war unser Anspruch, das hat der Josef auch sofort gesagt, du, wir machen jetzt nicht wie ein Hit und dann macht man den gleichen Hit nochmal, nur mit ein paar anderen Noten.
Ja.
Sondern das war dann eben, das erste war, würde ich sagen, Komm, süßer Tod war nur so eine Kriminalkomödie.
Aha.
Und bei Silenzium haben wir dann gesagt, wir gehen mehr Richtung Thriller. Mhm. Und die Frage, die wir uns selber gestellt haben, geht es überhaupt Thriller-Komödie?
Mhm.
Das gibt es ja nicht als Genre, diese Mischung.
Ja.
Weil man ja sagt, die Spannung und der Humor bekriegen sich gegenseitig im Film. Also ja. Du kannst ja mit einem Humor, machst du die Spannung kaputt und mit der Spannung machst du den Humor vielleicht kaputt. Aber wir wollten das unbedingt ausreizen, wie viel da möglich ist. Also das war sozusagen für uns der Ansporn, jetzt ein bisschen so wegzugehen von dieser leichten Kriminalkomödie in ein bisschen eine düsterere Thriller-Komödie.
Ich finde den auch total ambitioniert von manchen Ideen, also von der Bildsprache her. Also zum Beispiel, okay, das ist vielleicht eher ein Gag, die Hitchcock-Hommage. Also wenn er verfolgt wird wie der unsichtbare Dritte, der Hader von diesem Spielzeugflieger.
Der Film, die Brennerfilme sind voller Zitate, immer wieder. Filmzitate, alle möglichen Zitate.
Wann habt ihr gewusst, dass diese Hitchcock-Sache reinkommt? Oder wessen Idee es war?
Wir haben immer gesagt, wir lassen uns nicht auseinander dividieren, wer welche Idee gehabt hat.
Ah, okay. Dann sagen wir, habt ihr es alle drei.
Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt wirklich nicht.
Ja. Und dann natürlich das Wurzeln, also der Tischfußball.
Ja.
Wie aufwendig ist diese Szene, die Kicker mit den Gesichtern von Hart?
Also da steht im Roman ein Satz. Und glaube ich, und Brenner fühlte sich so fremdbestimmt wie er so ein Fußballmaxl in einem Wurzler.
Mhm.
Ja. Und diese Idee hat mir gefallen, dass er, also Brenner fühlt sich so, wie, als würde ihn jemand anderer dirigieren.
Mhm.
Und dann haben wir halt überlegt, also der Peter Haller hat da die Kamera gemacht, wie man sowas umsetzen könnte als Traum, als Vision.
Mhm.
Und dann haben wir halt herumgebastelt und dann haben wir die Schauspieler in solche, auf solche Dinge geschnallt und sich halt gedreht. Und das Ganze dann eben damals, war dann glaube ich sehr aufwendig, mit diesem von Grün nur gedreht, das ist alles Greenscreen und dann diese Hintergründe einsetzen, das war ja damals noch viel, viel schwieriger, als das heute wäre.
Also die sind wirklich irgendwo angebunden?
Oh, ja, das Schauspiel.
Kopfüber teilweise.
Ja, und die Köpfe sind dann eingesetzt worden. Das ist natürlich, das würde man heute natürlich viel schneller machen. Das hat so ein bisschen so einen Zeitlupeneffekt, aber das ist einfach gar nicht, das ist technisch nicht schneller gegangen damals mit diesen Drehen und so. Aber ich mag das noch immer, es hat so einen ganz eigenen Flair, dieses
Ziel. Finde ich auch. Joachim Kroll ist ja da auch dabei.
Genau.
Wie schwer war es, den zu überreden, dann zu machen? War schon ein ziemlicher Star, glaube ich, oder?
Der war damals schon ein Star, aber das hat ihm, die Rolle hat ihm gefallen. Also wir haben schon ganz gute Rollen geschrieben. Also der Bierbichler, ja, den haben wir ja dann überzeugt. Also bei der ersten Fassung hat er dann gesagt, ich sage nicht nein, ich sage nicht ja. So, dann der Josef Hader und die sind dann wieder heimgefahren und haben uns seine Rolle vorgenommen und haben uns gedacht, was können wir ihm noch geben, dass er spielt. Und dann ab der zweiten Drehbuchfassung war er dann dabei.
Aber das ist das Knochenmann, zu dem kommt
das ist der Knochenmann, ja.
Bleiben wir noch kurz bei Silenzium, auch die Szene, wo der Hader das Kreuz trägt und dann die Treppe hinunter stolpert er. Okay, du hast das Kreuz nicht getragen, aber wie schwer war das?
Das war sehr schwer, weil das war kein Balsaholz, sondern ein echtes Holz, also schon ein leichtes Holz, eine Fichte, oder wo sie treten sollen.
Ja.
Aber es war halt ein echtes Holz und das war sehr mutig von dem Stuntman, das zu machen, finde ich. Wenn ich mir das jetzt anschaue, wird es mir ein bisschen mulmig, weil das hat ja niemand kontrollieren können.
Ja.
Also da hätte was passieren können.
Aber es ist nichts passiert.
Es ist nichts passiert. Gott hat auf uns aufgepasst.
Dann bitte. Apropos, wie hat die katholische Kirche reagiert auf diesen Film?
Ich glaube, die haben ausgegeben, wir sagen nichts dazu.
Also totgeschwiegen.
Totgeschwiegen. Der Salzburger, in Salzburg waren sie ein bisschen, weil die haben uns ja auch gefördert und dann war es ihnen zu düster. Und dann haben sie gesagt, na, wir machen keine Premiere. In Salzburg, also keine offizielle, aber das Kino hat trotzdem eine Premiere gemacht und dann wollten die halt auch wieder alle freikarten. Also es ist wirklich.
Na gut, die Festspiele kommen jetzt auch nicht so super weg, muss man sagen. Ja. Kam da noch irgendwas von den Festspielen?
Also das ist ja das Tolle an Österreich ist, dass es sozusagen so eine Kultur der Nestbeschmutzung gibt, die okay ist. Also wo sich die Leute nicht so wahnsinnig aufregen. Und das finde ich eigentlich, das ist das was Tolles an Österreich. Ja. Dass man sagt, okay, ja, der muss halt jetzt auch ein bisschen das Nest beschmutzen. Der Film ist ja in Frankreich in die Kinos gekommen und die waren dort entsetzt. Also dass man sozusagen, dass Österreich sozusagen eine Kinoförderung an einen Film gibt, der eine Institution wie die Salzburger Festspiele so durch den Kakao zieht.
Wirklich? Die waren entsetzt?
Die waren fassungslos. Das würde kein französischer Regisseur machen, hat der Reporter gesagt. Aber wir haben eh versucht, das immer zu erklären. Wir wollten ein böses Märchen erzählen. Einfach ein böses Märchen. Mhm. Und in bösen Märchen kommen böse Menschen vor.
Ich finde, wie gesagt, ich finde immer noch ein großartiger Film. Und es hat auch ein sehr originelles Product Placement, das muss ich jetzt sagen, mit den Bierkisten, die der Brenner benutzt, um ihm zu entkommen, wie er daraus eine Treppe baut. Also man darf das ja ruhig aussprechen, Film kostet Geld und es war ein gescheites Product Placement. Ja.
Das war, aber das darf man sich jetzt auch nicht so üben. Ich glaube, das waren 20.000 Schilling damals. Es ist jetzt nicht nichts,
ja.
Aber einer Produktionsfirma hilft das natürlich, hilft alles.
Ja.
Und es war ja lustig, weil wenn man Werbung so einbauen kann, wie es da ist, finde ich es ja schon lustig wieder. Nicht? Weil in Salzburg ist an der Stelle natürlich mega gelacht worden. Anderswo nicht, weil die jetzt sozusagen diesen Schmäh halt nicht durchblickt haben.
Aber das meine ich auch damit, dass wenigstens einfallsreich, weil wenn schon Product Placement, dann nicht einfach nur irgendwo hinstellen, sondern so benutzen. Also das habe ich, ist ein Klassiker, finde ich irgendwie. Wo habt ihr eigentlich das Marianum, wo ist denn das gedreht worden eigentlich?
Ist denn das gedreht? Das ist schon so lang her. Also wie das heißt, weiß ich nicht.
War das irgendwas Leerstehendes? Zu lange her.
Das ist zu lange her. Nein. Keine Ahnung.
Ist auch nicht so wichtig. Wie war eigentlich da die Zusammenarbeit dann zu dritt? War das irgendwie anders als noch beim ersten Teil zwischen dir, Hader und...
Ja, es hat immer so gewechselt. Für den Wolf Haas war es natürlich schwierig. Auf der einen Seite hat er uns eine große Freiheit gegeben, hat er mitgearbeitet. Aber natürlich, Film ist was anderes wie ein Roman. Und man muss die Mittel des Filmes halt einsetzen können. Und da muss man halt nachher mal beim Roman herumdoktern. Ne? Mhm. Und das ist jetzt für einen Romanautor, der den Stoff schon einmal bewältigt hat, natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man das jetzt alles wieder aufmacht, was er eh schon einmal gelöst gehabt hat. Aber so wie es er gelöst gehabt hat, hat jetzt vielleicht gerade nicht mehr, meistens muss man ja für einen Film reduzieren. Man muss Figuren reduzieren, man muss Handlung reduzieren, man muss die Schauplätze reduzieren. Meistens, also man komprimiert irgendwie das ein bisschen mehr als im Roman und dadurch fällt immer ein bisschen sowas weg. Roman und da muss man da neue Verknüpfungen schaffen und das war natürlich das, ich weiß jetzt nicht bei welchen, irgendwann hat dann der Wolf sozusagen immer nur gelesen und gesagt, was ihm gefallen hat und was ihm überhaupt nicht gefallen hat, dann hat er wieder mehr mitgeschrieben.
Aha. Im ersten hat er noch mitgespielt, so eine Mini-Rolle, dann nimmer, oder?
Oh ja.
Schon, im zweiten Jahr?
Ja, in Silentium sitzt er im Autobus, wenn die Schüler da wegfahren.
Okay.
Da sitzt er im Autobus. Im Knochenmann ist er auf dem Buchdeckel drauf von dieser Geschlechtsumwandlung, der Doktor irgendwas. Okay. Und im ewigen Leben ist er ein Passant.
Mhm.
Da geht er gerade von der U-Bahn raus, wie die Nora von Waldstätten sich auf den Weg macht, den Thüringer zu erschießen.
Wow. Jetzt war Silentium auch ein Erfolg. Ein bisschen weniger Zuschauer sind reingegangen, aber trotzdem war es für österreichische Verhältnisse ein super Erfolg. Wie war es da? Dann auch klar gewesen, wir machen weiter. Es hat dann 5 Jahre gedauert. Jetzt.
Es hat immer ein bisschen gedauert dazwischen. Ja, wir haben fast immer 2 Jahre am Drehbuch gearbeitet.
Nein. Aber es war klar, es geht weiter, oder? Und dass es der Knochenmann wird, war dann auch relativ schnell.
Ja, das war so, der erste spielt in Wien, der zweite in Salzburg. Jetzt haben wir gesagt, wir machen jetzt aber keine Bundesländertour auf Österreich. Deswegen haben wir gesagt, dann gehen wir mal aufs Land.
Und wenn man jetzt sagt, okay, das erste war Krimi-Komödie, der zweite Thriller-Spaß, was war dann der Knochenmann?
Dann wollten wir beim Knochenmann noch sozusagen böse Romantic-Comedy reinbringen. Mhm. Also 2 Liebesgeschichten, nämlich der Josef Haber mit der Birgit Milchmeier und der Bierbichler, die auch diese Liebesgeschichte mit der Prostituierten aus Tschechien war das, ja?
Ja.
Also eine ungarische Schauspielerin.
Nein.
Und
Dorka Grillus, glaube ich.
Genau.
Ja.
Und das war sozusagen noch, und dann wollte man noch Horror ein bisschen reinbringen. und Horrorelemente. Weil wie im Roman das schon angedeutet ist, war ja das, der Löschenkohl ist ja so ein Wirtshaus gewesen, wie es sie früher oft gab, wo eine Fleischerei und ein Wirtshaus in einem Haus war. Und das war natürlich sehr verlockend, dass man da beides bedient.
War das leicht, die Location zu finden? Wie lange habt ihr gebraucht? Oder warum war es schwierig?
Das Wirtshaus vom Löschenkohl besteht aus 5 Motiven.
5 verschiedenen Häusern somit.
Ja.
Warum?
Weil es wahnsinnig schwierig ist, wenn man in einem Drehbuch was schreibt, dass man das dann an Original-Location genauso findet. Mhm. Also wir haben Wirtshäuser gefunden, die haben einen super Schrank gehabt, aber die haben keinen Saal dabei gehabt für den Maskenball. Dann haben wir Wirtshäuser gefunden, die haben eben die Fleischbank dabei gehabt, aber die Schrank war zu Tode renoviert. Mhm. Und lauter solche Sachen haben da Rolle gespielt. Dann haben wir das Wirtshaus, wo jetzt die Schrank ist, wo der Hader reinkommt und wo der Bierbisch immer hinter der Budel steht. Dieses Wirtshaus hat eine sehr kleine Küche gehabt. Deswegen mussten wir in ein anderes Wirtshaus gehen, wo wir die Küchenszene drehen. Mhm. Kein Wirtshaus hat diese Kellerstiege gehabt, von denen, die wir schon gehabt haben. Deswegen haben wir ein extra Motiv gefunden, wo immer die Kellerstiege gedreht wird, wo sie alle in den Keller runtergehen. Der Schlachtraum war zwar bei dem ersten Wirtshaus vorhanden, aber schon stillgelegt. Deswegen sind wir für den Schlachtraum wieder in einen eigenen Schlachtraum gegangen und so geht es dahin. Ne?
Alles klar. Josef Bierbichler ist ja eine Wucht. Der hat ein bisschen Wahnsinn. Habt ihr von Anfang an gewusst, der muss es, der wird es?
Ja, das haben wir für ihn hingeschrieben, auch für die Birgit Milchmeier. Also wir haben die beiden haben wir uns haben im Kopf gehabt und haben für die geschrieben eigentlich.
Und jetzt hast du gesagt, beim ersten Mal war er noch nicht wirklich dabei. Wie lange hat es dann gebraucht, bis er an Bord war?
Ne, bei der ersten Fassung war er noch nicht so dabei. Er hat ihm gesagt, ich sage nicht nein, ich sage nicht ja. Also haben wir schon gewusst, wir haben eine Chance. Mhm. Und dann haben wir die Figur vom Löschenkohl halt, haben wir ihm noch mehr Raum gegeben im Drehbuch.
Aha.
Und was jeder ganzen Geschichte gut dann hat, finde ich. Weil im Roman ist ja zum Beispiel so, wenn der Brenner zum Wirtshaus kommt, sind alle Morde vorbei. Mhm. Also sind alle Morde schon passiert. Das ist natürlich im Film...
Bringt nichts.
Also die Filme fangen meistens mit den Morden an. Ne?
Ja.
Und solche Sachen muss man halt verändern dann, wenn man einen Film macht.
Mhm. Also beim zweiten Mal hat er dann zugesagt?
Beim zweiten Mal war er voll dabei und er war dann am Ende sehr glücklich.
Wie ist er zum Drehen?
Total einfach. Also er wird halt, weiß ich nicht, sagt dann nach der dritten, du Wolfi, das war's jetzt von mir. Ich kann nicht noch mehr.
Also 3 Takes aus. Das war dann.
Ja, weil es ist jeder Take gut gewesen.
Ja.
Also weil er einfach, er ist ja so bei sich. Und wenn er versteht, dass die einzige Abmachung, die wir gehabt haben, ist, weil wir auch chronologisch drehen.
Mhm.
Und das Einzige, was er immer gesagt hat, wie viel habe ich schon umgebracht?
Damit er es weiß.
Also er hat sich irgendwie so das zurechtgelegt für seine Figur, nach wie vielen Leichen er wie dann halt anders.
Sein Sohn wird gespielt von Christoph Loser.
Ja.
Und ich habe irgendwann einmal ein Interview gehabt mit ihm und habe über den Knochenmann geredet und dann hat er gesagt, dass er die Watschen wirklich gekriegt hat von dem, ja, von Bierbichler. Und er hat gesagt, so sinngemäß, vielleicht sage ich es jetzt falsch, ich hoffe nicht, aber dass ihm der Bierbichler gesagt hat, pass auf, ich schlage hart zu, aber ich schlage nur einmal zu. War das wirklich ein Take?
Ja.
Also das war, also wenn man es weiß, es schaut ja auch sehr echt aus, also es war echt. Hast du gesagt?
Wenn es für den Schauspieler okay ist. Also man kann natürlich über den Schnitt schon tricksen mit dem Zuschlagen, aber dann muss man halt immer einen Schnitt machen.
Ja.
Wenn man jetzt so ein bisschen authentischer sein will, dann filmt man das so, dass es nur funktioniert, wenn es eine echte Watschen ist.
Ne? Mhm.
Und wenn man das so ausmacht, dann und wenn es für die Schauspieler okay ist, dann schaut natürlich, man kann es wird natürlich im Ton schon noch verstärkt, ja. Aber ja, schaut halt echt aus. Eine echte Watschen schaut aus wie eine echte Watschen.
Er hat ja auch sofort weitergespielt, oder? Er hat Watschen, fällt am Boden und
genau.
Wie war das? Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, nachdem der Take vorbei war zwischen den beiden. War
völlig okay für beide.
Ich finde ja, dass der Brenner wirklich leiden muss im Knochenmann. Also den der verliert einen Finger zum Beispiel. Aber auch diese Szene, wo in dieses grausliche Öl getaucht wird. Ich weiß nicht, was das war, aber...
Es war natürlich kein echtes Öl, sondern das war so Wasser, das mit irgendwelchen Verdickungsmitteln ölig gemacht worden ist. Aber es ist trotzdem unangenehm.
Und ich weiß nicht, wie oft ihr das gemacht habt, aber es schaut wirklich grauslich aus, anstrengend schaut es aus für einen Hader.
Ja, aber der Josef ist sehr mutig. Das ist auch so ein Schauspieler, der weiß, dass es gut ausschauen soll und dann traut er sich auch. Also der ist so nicht zimperlich gewesen bei nix.
Ja.
Der Josef ist schon, der hat sich immer hundertprozentig reinbegeben in das, was verlangt ist.
Ja. So ein Finger ist wahrscheinlich kein Problem für die Ausstattung herzustellen.
Nein, aber das ist überhaupt kein Problem. Es werden ganze Leichen hergestellt und jetzt in Plastik gegossen.
Das ist schon ein Finger, ja, okay.
Finger. Das Problem war nur, dass der Finger so klein ist. Es ist nicht leicht, einen wegspringenden Finger zu filmen, dass das gut ausschaut. Mhm. Das war ein bisschen das Problem. Deswegen habe ich mich dann auch entschieden, es in Zeitlupe zu machen, dass man überhaupt eine Chance hat, es zu sehen. Mhm. Weil das ist sowas, es geht ja so schnell. Mhm. Das ist...
Ich finde, dass der übrigens tolle Frauenrollen noch hat, der Knochenmann. Also nicht nur Minichmeier, sondern auch Hierzeiger natürlich.
Ja.
Hierzeiger, das ist ja fast ein Crying-Game-Moment, also wo man sieht, dass... Gibt es einen Stand-in, der seinen Penis dafür hergibt, oder ist das ein Fake-Penis?
Nein, das war ich glaube von einer Maskenbildnerin der Freund. Und der erste war ja viel zu groß, das haben wir dann reduziert. Das erste Angebot.
Also es gab jemanden...
Das findet man.
Der einfach unterhalb der Gürtellinie gefilmt wird. Und das war zu groß und das musste ein kleiner...
Ja. Also das hat so unrealistisch.
Auch das ist Film, würde ich so sagen. Ja. Okay, auch da natürlich wieder die Frage, irgendeine Veränderung unter euch beim Trio, beim Schreiben des Drehbuchs, irgendwas anders gewesen?
Ehrlich gesagt, also der Wolf war immer dabei, es war immer wie viel, das war es jetzt nicht immer. Also manches Mal, beim ersten hat er noch voll am Drehbuch mitgeschrieben. Dann, also wir haben, das Prinzip war immer, wir machen zu dritt sowas wie eine Storyline.
Mhm.
Da sind wir immer zu dritt gesessen. Also wir haben die neue Geschichte, also anhand des Romans haben wir immer geschaut, was nehmen wir aus dem Roman.
Mhm.
Und dann haben wir gemeinsam diese Storyline entwickelt. Mhm. Das haben wir immer zu dritt gemacht. Also der Wolf war schon immer voll dabei bei der Grundlage der Geschichte.
Ja.
Aber jetzt so Szene für Szene geschrieben, glaube ich, war beim Knochenmann dann eher weniger. Kann mich nicht mehr so genau erinnern, jetzt, wie viel hat er jetzt am Drehbuch geschrieben?
Ja. Na gut, und dann das ewige Leben 2015, das war dann 6 Jahre später. Es war einmal 4 Jahre später, 5 Jahre später, dann 6 Jahre später.
Ja, wenn immer länger braucht.
Aus welchem Grund?
Keine Ahnung. Es war immer, ja, weil wir immer was Neues machen wollten. Ah, wir wollten auf keinen Fall uns wiederholen. Das war.
Was war jetzt das Genre?
Dann das bei war das Prinzip. Da war es so, dass wir gesagt haben, wir werden arthausiger.
Mhm.
Also nicht so stark vom Plot getrieben. Es hätte noch eine Parallelhandlung gegeben in diesem ewigen Leben von einer ganzen Ebene von so rechten Bürgern, die versuchen, die Schulen zu sichern. Also so, das wäre, das haben wir dann, war am Anfang noch drin in den ersten Fassungen und das haben wir dann ganz rausgekippt, damit es am Schluss eigentlich dieses Duell zwischen diesen alten Freunden wird.
Mhm.
Und da haben wir uns ganz auf das konzentriert. Das ist halt dann so viel persönlicher von zwei Menschen geworden.
Mhm.
Die zwar, wo die Kriminalität vom Brenner, dieser Banküberfall, der liegt ja schon 30 Jahre zurück.
Ja.
Und dann ist halt dadurch, dass er nach Graz zurückkommen ist, wird halt das Ganze aufgewühlt.
Doch eine Bundesländertour eigentlich, ne?
Ja, sie war dann halt in Graz. Linz haben wir leider ausgepasst.
Naja, vielleicht kommt ein Fünfter, who knows. Bleiben wir noch beim ewigen Leben. Auffällig ist natürlich die Abwesenheit von Simon Schwarz. Warum?
Ja, das war eben dadurch, dass das war halt diese komödiantischere Ebene, weil wir es dann, haben wir immer mehr reduziert auf das Duell zwischen diesen beiden alten Freunden.
Mhm.
Und dann hätte irgendwann der Simon sozusagen eine eigene Parallelhandlung braucht, der stärkere ist. War ja auch schon beim Knochenmann ein bisschen schwieriger.
Ja.
Weil da tauchte er ja sozusagen nur mehr in der Rahmenhandlung auf.
Mhm.
Und bei Silentium ist es halt dann, aber das war von der Geschichte her, weil wir es halt immer stärker auf diese zwei Hauptfiguren fokussieren wollten.
War das dann deine schwierige Aufgabe, ihn anzurufen, zu sagen, Simon, du kommst leider nicht vor? Oder?
Zu dem Zeitpunkt hat der Simon schon so viel Arbeit gehabt.
Hat er da nicht übel genommen, ja? Ja. Der Cast ist wieder ein Wahnsinn. Also Thüringer, Moretti, Waldstätten. Harry Prinz ist ja auch dabei, der genau. Mit dir die Steuerkrimis macht.
Er war damals schon in der Steiermark bei der Polizei. Jetzt ist er der Chefinspektor.
Was für ein Aufstieg. Ja. Aber Thüringer, Moretti, Waldstätten, wie schwierig ist es gewesen, die zu bekommen?
Dadurch, dass die Brennerfilme haben einen guten Ruf gehabt bei den Schauspielern und eigentlich haben wir immer alle gekriegt, die wir wollten, ehrlich gesagt. Soweit ich mich jetzt erinnere. Vielleicht erinnert man sich an die Absagen nicht so genau.
Gut, aber Thüringer, Hader, die kennen sich natürlich. Die
kennen sie.
Das war kein Problem. Moretti war spannend halt, dass der da reinkommt in sowas.
Ja, aber wir wollten halt so einen schon großen Schauspieler haben, der bekannt ist, um einen guten Gegenspieler für einen Hader zu haben.
Ja, ja. Silberschneider kommt übrigens wieder vor, also Johannes Silberschneider, oder? Ja.
Sehr.
Der ist ja da in Silenzium gewesen, genau in Silenzium und da ist er der Nachbar.
Ja.
Aber wie schwierig war das eigentlich mit dem Baumfeld?
Ja, das war natürlich schwierig, sowas zu erzeugen, aber das ist eine Action, die man schon noch schafft, wenn man sich gut überlegt.
Aber bei Action, die Verfolgungsjagd, das ist auch nicht ohne, finde ich, sehr unterhaltsam irgendwie.
Ja.
Okay, du lachst.
Ja, es ist wahnsinnig. Wir tun uns da schon sehr viel an mit unseren Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Nicht? Weil wir haben weder diese super tollen, erfahrenen Stunt-Leute und dann haben wir ja nicht diese Budgets wie die Amerikaner.
Yes.
Und wir müssen halt sozusagen ein bisschen diese ganzen... Also wir haben so dann beim Ewigen Leben die Verfolgungsjagd hinten. Das war ja dann so eine Idee, wo man gesagt hat, okay, machen wir eine Verfolgungsjagd, wo beide so müde werden, dass sie eigentlich schon nicht mehr rennen können. Nämlich so, wie sie eigentlich in Wirklichkeit wäre.
Ja, ja.
Dass man so wie Tom Cruise sozusagen immer in jeder Einstellung topfit ist und nie müde wird.
Ja,
ja, das ist ja eh so.
Das ist halt Hollywood.
Ne? Das ist Hollywood. Und wir wollten jetzt genau daraus, genau eher sozusagen Action, aber die Gegen-Action. Sozusagen die wahre Action.
Sag, haben wir eine Chance auf Teil 5 oder ist dieser Zug abgefahren?
Ach Gott, das hängt ab Josef.
Wenn. Also du würdest schon einen machen. Der Wolf Haas hat ja noch Bücher.
Ich kann mir schon vorstellen, weil das sind ja gute Grundlagen, die man hat, die man hätte. Aber der Josef macht jetzt natürlich selber gerne Regie, was ich auch verstehe.
Ja.
Und ich weiß es nicht, ja. Vielleicht liegt es am Stoff. Man müsste sich halt irgendwie hinsetzen und einmal konzipieren, was werden jetzt noch interessant.
Also man kann sogar ein bisschen hoffen, alle Bremer Verfilmungsfans.
Es hängt am Josef Hader.
Alles klar. Das besprechen wir dann beim Podcast mit Josef Hader, diese Frage. Das ist jetzt eine gemeine Frage, ich stelle sie trotzdem. Was ist dein Lieblingsbrenner-Film von deinen Vieren?
Ja, ich pendel so, also schon der Knochenmann, weil wenn man die ersten Filme gesehen hat, ich Himmel oder Hölle und ich gelobe, dann weiß man ja, dass ich in einer Fleischerei aufgewachsen bin. Also mein Onkel war Fleischhauer und dieses Ambiente mag ich einfach im Film. Deswegen ist der Knochenmann, also dieses Wildschweinhäuten und so, das ist... Und dieses Video, das Fleisch so hängt in den Kühlräumen, das sind meine Kindheitserinnerungen.
Mhm.
Und das ist sozusagen, es ist jetzt, wenn man es von jetzt aus betrachtet, ist das alles nur so grauslich.
Nein.
Aber als Kind war das überhaupt nicht grauslich, sondern es hat so eine ganz eigene Ästhetik gehabt.
Mhm.
Diese hautlose Fleischteile, diese hautlosen Fleischteile da hängen zu sehen. Und das hat wirklich nur gezuckt nach dem Schlachten. Das war so. Aber wenn der Kopf schon weg war, hat es noch immer Nerven gegeben, die das Fleisch so zucken hat lassen.
Wie alt warst du da?
Ich war so jung, dass ich mich, ja, von Anfang an, es war ja mein Cousin dort und sobald ich laufen habe können, war ich dort im Hof und bis zum 10. Lebensjahr.
Ja, nee. Ja, aber dann gehen wir noch zu Ich gelobe aus dem Jahr 1994, den zweiten Film. Es geht um einen Bundesheerler, seine Zeit beim Bundesheer. Wie autobiografisch ist das alles? Komplett, oder?
Naja, komplett. Das sagt man immer so. Es ist natürlich stark autobiografisch gefärbt, aber dann natürlich dramaturgischer bearbeitet. Aber diese peinlichen Off-Kommentare, die der so redet, diese mutig peinlichen, die habe ich natürlich original aus dem Tagebuch übernommen. Ja.
Dass du während deiner Zeit geschrieben hast.
Dass ich damals geschrieben habe. Das war ich schon ein bisschen, ist ja so Überwindung. Aber ich habe mir immer gedacht, ja gut, ein bisschen wehtun muss es schon, wenn man sowas macht. Weil sonst, man will sich ja nicht als Held hinstellen, sondern man will eigentlich die Orientierungslosigkeit hinstellen von einem 18-Jährigen, der zum Bundesheer kommt und eigentlich überhaupt nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll.
Hast du dich auch eingesperrt am Klo und hast gezeichnet?
Es gab so ein Klo, das außer Betrieb war.
Mhm. Ja.
Also, und ich habe nicht dort gezeichnet, sondern daheim gezeichnet, mhm, weil ich wollte dann die Ordnungsprüfung auf die Bildende schaffen, mhm, nach dem Bundesheer, was dann nicht gelungen ist.
Was für?
Deswegen habe ich viel gezeichnet zu der Zeit und habe halt das Haus gezeichnet.
Beweist du es, dass du nicht aufgenommen worden bist?
Keine Ahnung, bereut man sowas? Eigentlich war ich dann sehr glücklich, wie ich auf der Filmakademie aufgenommen, mhm, worden bin, muss ich sagen.
Sind das deine Zeichnungen eigentlich, Entschuldige, die man sieht bei
Ich Glaube? Nein, es war keine Zeit. Wie der Film finanziert war, war die Zeit, dann war es so viel Arbeit, diese Vorbereitung von diesem Film, dass es nicht, aber ich hab sehr eng mit dem Künstler zusammengearbeitet, mhm, wie es ausschauen soll, und habe ihm meine Zeichnungen gezeigt.
Mhm.
Also dieser schon Naturalismus, der da drinnen ist, das wollte ich schon alles genauso haben.
Wie schwierig war es da eigentlich, jemanden zu überzeugen, dass du einen Film machst über das Bundesheer, was jetzt keine Klamotte sein soll, sondern ein echtes Herzeigen des Zustandes?
Naja, ich habe ja vorher Himmel oder Hölle gedreht gehabt. Das war mein Abschlussfilm an der Filmakademie und der hat eigentlich schon so einen Achtungserfolg gehabt, mhm, weil der hat damals den österreichischen Filmpreis gewonnen. Und dieser Film war so ein bisschen ein Door-Opener, denke ich. Weil irgendwie hat man jetzt gewartet. Der hat den österreichischen Filmpreis gewonnen.
Was ist da als nächstes? Was ist
da als nächstes? Und ich habe eigentlich das gleiche nochmal gemacht, nur 10 Jahre später. Also weil Himmel oder Hölle ist sozusagen das Leben als 10-Jähriger und Ich gelobe ist das Leben als 20-Jähriger.
Das sind ja erstaunliche Leute dabei. Also der Hans Siegel, der hatte seinen Mini-Auftritt, oder?
Ja gut, damals war er ja noch nicht der
Bergdoktor. Aber es ist so lustig, weil er ist einer der Ausbildner, glaube ich, oder? Der einmal kurz reinschreit und...
Ja.
Elisabeth Lanz ist auch dabei, kleine Rolle.
Andreas Lust.
Und für den war es dann wirklich, also es ist eine große Rolle, eigentlich die zweite Hauptrolle fast, würde ich sagen.
Ja.
Und es war sein erster Film, kann das sein?
Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie, aber seine erste größere Rolle in einem Film, glaube ich, war es schon.
Wie war es denn eigentlich zu drehen? Das war ja auch für mich erst ein zweiter Film.
Man kommt von der Filmakademie und war so gewohnt, alles mit Freunden zu machen, mhm, wo alle sozusagen total enthusiastisch dabei sind, mhm, beim Himmel oder Hölle oder bei den Kurzfilmen in der Filmakademie, und plötzlich steht man da und hat ein irrsinnig großes Team und das soll man jetzt irgendwie dirigieren. Das war schon ein Schock irgendwie.
Ja.
Ich war davor, vor diesem ersten Drehtag war ich noch nie auf einem professionellen Set davor.
Mhm.
Also ich biete jetzt meinen Studenten immer an, dass sie mich eine Woche bei den Dreharbeiten zu einem Steirer-Krimi besuchen kommen.
Mhm.
Dann sind sie eine Woche dabei. Einfach nur, dass die einmal sehen, wie sowas rennt.
Mhm.
Und das professionelle Drehen hat ja Vor- und Nachteile. Jetzt hast du nicht diese Freunde, die dir helfen und die ganze Zeit mit dir beisammen sind und alles besprechen, ganz klein. Mhm. Das hast du halt nimmer. Dafür hast du lauter Profis, die ihre Arbeit gut machen.
Mhm. Mhm.
Der Nachteil ist, bei Himmel oder Hölle haben wir oft am Abend davor entschieden, was wir am nächsten Tag drehen. Hm. Ja?
Ja.
Weil eh alles auf Original-Locations war, weil das alles griffbereit war.
Ja.
Und sowas geht natürlich nicht mit so einem großen Team.
Mhm.
So ein großes Filmteam ist halt sehr träge.
Mhm.
Es ist sehr professionell, aber träge. Und alles dauert. Und wenn man in der Früh, kann man nur erinnern, dass ich vergessen habe, genau anzusagen, was genau alles im Bild sein soll an einem Motiv.
Nein.
Und wenn dann einmal dieser ganze Tross kommt mit den LKWs, Maskenbus, Lichtbus, Kamerabus, das ist ja wie ein Zirkus. Und die müssen irgendwo parken.
Mhm.
Und ich weiß noch, wie ich dort hinkomme am Set und ich schaue, und die haben sie natürlich genau dorthin parkt, wo mein Ritter vom Anfang wegreiten hätte sollen.
Ja.
Und dann sage ich, oh Gott, das geht nicht, da musst du ja hinreiten. Und dann sagt er auch nochmal, na gut, das dauert jetzt eine Dreiviertelstunde, das alles umpacken. Und das verliert man sozusagen von der Drehzeit. Ne? Also, da habe ich viel gelernt bei dem Film, wenn man es zum ersten Mal macht, aus den Fehlern natürlich.
Wie autoritär muss eigentlich ein Regisseur sein?
Gar nicht.
Ja.
Aber gar nicht mehr.
Aber es war mal so, oder wie?
Naja, also man muss auch, was ist autoritär? Eine gewisse Form von Durchsetzungskraft braucht man schon, aber ich habe kein einziges Mal geschrien in meinem Leben am Set.
Mhm. Sind eigentlich Schauspieler manchmal schwierig?
Schon, oder? Schon. Gibt schon schwierige Schauspieler. Aber schreien hilft nicht. Also ich kann nicht schreien. Ja? Mhm. Wenn ich schreie, dann kann ich nachher nicht mehr arbeiten. Also kann ich nicht schreien. So einfach ist das.
Mhm.
Ich muss immer einen anderen Weg finden. Entweder ich bin halt sehr stark von der Kameraführung, also von der Auflösung kommen. Das habe ich wirklich an der Filmakademie gelernt, dass man sich mit Auflösung helfen kann.
Mhm.
Und ich war nie ein großer Fan von diesen One-Takes. Ich glaube, kommt einer vor, ein One-Take, ein sehr langer, wenn die beiden Soldaten da in dem Busch liegen und die ewige Kamerazufahrt auf die beiden ist. Aber One-Takes, da muss halt immer alles, da muss man die halt so oft drehen, bis da alles passt. Und wenn du schneidest, kannst du natürlich von jedem Take den besten Moment nehmen und das ist natürlich sehr hilfreich.
Ich finde übrigens, dass man da beim Andreas Lust sieht, aus dem wieder mal ein, ich würde jetzt nicht sagen Star oder so, aber der bleibt sicher ein Schauspieler. Hast du das auch gemerkt irgendwie bei diesen ganzen Leuten, dass der so ein bisschen outstanding ist?
Ja, es war schon ein bisschen eine schwierige Mischung, weil es waren so Jungschauspieler und es waren totale Laien dabei. Mhm. Für den Christoph Dostal, das war eigentlich auch ein Laie, es war sein erster Film.
Mhm.
Aber da wir gewusst, die Hauptfigur muss eigentlich mehr schauen und nicht so viel Emotionen zeigen.
Mhm.
Und relativ natürlich sprechen. Der Lust hat fast die schwere Rolle gehabt, weil der ist immer so ein bisschen ein Stänkerer.
Ja.
Und das muss so aus seinem Inneren rauskommen. Aber die haben das, finde ich, eh ganz gut gemacht damals. Also auch für das, was ich damals ihnen helfen habe können.
Wie hat das Bundesheer reagiert irgendwie?
Das Bundesheer hat einen Schrieb ausgegeben, dass der ganze Film nicht unterstützt werden darf. Also wir haben natürlich gefragt, wir wollten in einer Kaserne drehen, wir haben keine Drehgenehmigung in einer Kaserne gekriegt, weil das Bundesheer hat abgelehnt, diesen Film zu unterstützen. Ich war ja beim Bundesheer. Der Film war ja nicht im Sinne der ULV, die umfassende Landesverteidigung. Und zur umfassenden Landesverteidigung gehört die geistige Landesverteidigung. Und die geistige Landesverteidigung sagt, dass man das eigene Heer stark darstellen muss, damit sich die Feinde draußen fürchten vor dem Heer. Und das ist natürlich genau das Gegenteil passiert. Das Heer wird so dargestellt, dass man sich nicht so wahnsinnig fürchtet davor. Aber lustigerweise habe ich Briefe aus der DDR gekriegt, die geschrieben haben, bei ihnen ist es genauso.
Aus der DDR?
Ja.
Wie lustig. DDR. Ich glaube, war ein absoluter Achtungserfolg, kann man sagen,
ja.
Oder? Also 15.000 Leute oder so. Schon stark.
Biennale-Preis. Ich glaube, war die einzige Nicht-Komödie unter den 10 meistbesuchten österreichischen Kinofilmen damals.
Wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich keine Frauen reingegangen sind, oder ist das ein Klischee? Waren da vor allem Männer drin?
Also ich weiß natürlich, jahrelang haben alle, die zum Bundesheer gegangen sind, haben sie diesen Film angeschaut. Das habe ich halt immer wieder erzählt
gekriegt.
Je Generation zu Generation.
Haben sie auch die Finger so schwenkt bei der Handlung. Ja,
auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um mit sich selbst im Reinen zu bleiben.
Ja, gut, dann gehen wir doch weiter. Den Film, den ich leider nicht gesehen habe, was mich wirklich interessieren würde, ich muss den irgendwie auftreiben, ist diese Reporter-Sache.
Auf Teufel komm raus.
Auf Teufel komm raus. Der wird nie im Fernsehen gespielt. Er ist nicht im Stream zu ergattern. Ich habe nicht die Zeit gehabt, leider. Ich glaube, ich musste bei Kultfilm anrufen. Ich weiß nicht, wem die Rechte gehören. Kannst du ein bisschen was über den Film erzählen? Es ist echt der Spiel, der nicht gespielt.
Ja, also das war damals sehr toll, weil aufgrund von Himmel oder Hölle, da kriegt man Kontakt zum Fernsehen und dann fragt der Redakteur, ob man eine Geschichte hat, die man erzählen kann auf das Fernsehen. Das muss dann natürlich... Es soll jetzt dort nicht so arthausig sein, sondern also nicht so persönlich und so, sondern es sollte jetzt schon eine Geschichte sein.
Aber das ist ein Kinofilm gewesen, oder?
Nein, nein.
Das war ein Fernsehfilm? Das
war ein Fernsehfilm.
Okay.
Und ich habe damals diese Idee gehabt von einem Duell, weil damals waren gerade, also für Himmel oder Hölle bin ich fotografiert worden von einem Unfallfotograf. Mhm. Der ist mit mir in Burgenland von Eisenstadt irgendwo hingefahren, wo ein Kirtag aufgebaut war, weil er gesagt hat, das ist ein schöner Hintergrund. Und dann hat mich der Fotograf dort fotografiert. Und auf der Rückreise sehe ich dort in dem Handschuhfach so Unfallfotos liegen.
Mhm.
Und die also ärgsten Fotos mit abgetrennten Körperteilen und so. Und dann sage ich, was sind das für Fotos? Ja, dann erklärt er mir, er ist ein Unfallfotograf. Mhm. Sage ich, was heißt Unfallfotograf? Ne? Die haben einen Polizeifunk im Auto.
Mhm.
Und wenn sie hören, irgendwo ist ein Unfall passiert, springen sie ins Auto und sind oft vor der Polizei dort.
Mhm.
Das ist sozusagen, und es gibt andere Unfallfotografen auch, und da gab es so Revierkämpfe unter denen.
Also, du hast vorweggenommen den Jay Gyllenhaal in Night Fraud.
Richtig. Es ist ähnliche Geschichte.
Das ist also von der Prämisse her.
Und ich habe immer dieses Duell von diesen zwei Unfallfotografen gesehen, die immer so rasen zu einem Unfall. Und es endet ja damit, dass der eine den anderen im brennenden Auto dann erschlagen muss, damit dann.
Damit er
nicht in dem in den Flammen so leiden muss. Ne?
Aber es ist auch ein bisschen, kommen Sie so tot, oder?
Ja,
auch ein Duell der Rettungsfall.
Ja.
Warum?
Duell ist halt immer gut.
Ja. Wo kann ich den Film sehen?
Wo kriegt man den Film? Ich habe jetzt keine Ahnung. Also ich habe
auch in der Bücherei geschaut. Gibt's nicht.
Gibt's nicht. Also es gibt eine Stelle im ORF, da kann man anrufen, dann gehen die ins Archiv und machen eine Kopie.
Okay.
Und schicken es einem. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz so billig wie 99er.
Kommen wir zu der Brüder-Trilogie. Sehr beliebt. Ich finde auch, funktioniert noch. Du hast jetzt da mit dem Drehbuch offiziell nichts zu tun gehabt, nehme ich an, oder?
Uli Prey, Robert Henning haben das geschrieben.
Wie ist das passiert? Sind die auf dich zugekommen? Oder wie?
Ah, wir haben uns bei einem anderen Projekt schon kennengelernt, wo wir ein Drehbuch gekriegt haben, das verbesserungswürdig war. Und da habt zuerst ihr mal das Ärgste weggekürzt, was gar nicht geht. Und dann haben die beiden das noch einmal überarbeitet und das wirklich, weil das Drehbuch hat sehr viele Fehler gehabt. Und da haben wir uns kennengelernt.
Aha.
Und ab da hat es dann diese Zusammenarbeit gegeben. Wir haben ja mehr, also ich habe einige Filme von den beiden dann verfilmt.
War Brüder das Erste?
Ist jetzt gar nicht genau, ob das das Erste war. Ich habe dann auch die Vier Frauen und den Todesfall. Diese Serie verfilmt mit der Adele Neuhauser, das haben auch die beiden geschrieben. Nach einer Idee von Wolf Haas.
Mhm. Stimmt, ja, so schließt sich der Kreis irgendwie. Ja.
Genau.
Brüder, lustigerweise, ist auch noch das Bundesheer vor, da in Ostdeutschland sogar. Wo, die erste Szene, wo die Mutter mit einem Herzinfarkt hineinfährt in die Gruppe.
Das war ganz so, das war genau der Tag von 9/11 in Amerika.
Wirklich? Okay, also du weißt ganz genau, was du an dem Tag
machst. Ja, ich glaube, den Tag wissen alle.
Ja, ich eh auch, ja.
Und da haben wir gerade dort gedreht mit diesen Soldaten und dann, ich weiß noch, wie unglaubwürdig das war, der Tonmeister hat einen Monitor gehabt, wo man die Bilder sogar gesehen hat. Und ich weiß noch, und dann haben wir weiter gedreht, schau, was passiert ist. Und am Anfang haben wir geglaubt, das ist ein Unfall, nicht?
Ja, ja, klar.
Das ist beim Ersten.
Ja.
Und dann haben wir weitergedreht und plötzlich sagt der Tonmaster, jetzt ist der Zweite reingeflogen. Und plötzlich war es klar, was es ist.
Ja, ja, ja. Hab's dann weiterdrehen können? Ich meine, Show must go on.
Wir mussten weiterdrehen.
Ja. War das in Ostdeutschland tatsächlich?
Nein, nein, nein. Das war in Burgenland.
Ich meine, sie pinkeln ja auf die Ortstafel des Orts Pissen. Kennst du den oder ist es auch finden? Denken Sie wirklich? Ja. Wie seid ihr auf den kommen? Wer ist?
Uli Prey, Robert Henning haben das geschrieben.
Okay, die haben das schon vorher gewusst.
Ja.
Wie ist denn da eigentlich? Das Trio ist natürlich ein Wahnsinn. Witasek, Steinhauer, Böck. Wie ist es mit diesem Trio zu drehen?
Ja, das war sehr lustig eigentlich. Im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es dann immer, wenn es drei so Stars hast, egal ob das jetzt drei Männer oder drei Frauen sind, dann gibt es halt immer so ein bisschen hin und her Gehacke. Aber sie sind ja auch Profis genug. Und man ist ja nicht jeden Tag gut drauf. Nicht? Also so viele Dreharbeiten, das sind halt schon, sie sind sehr anstrengend, sehr zeitintensiv. Das sind 14-Stunden-Tage meistens. Und mein Gott, sicher hat es auch Probleme gegeben.
Aber nicht so, dass man da nicht zwei Fortsetzungen hat drehen
können. Richtig.
Das ist ja lustig, weil da waren halt das ist kein Kinofilm, da waren die Einschaltquoten gut als messbare Grundlage für eine Fortsetzung.
Mhm.
Also da hat es dann geheißen, weiß nicht, vom ORF oder von wem auch immer, bitte macht's weiter. War
ja,
das so?
Das ist beim Fernsehen Gott sei Dank immer so.
Mhm.
Also Fernsehen ist ja sozusagen viel dankbarer wenn du einen Erfolg hast, dass du weitermachen kannst als das Kino.
Weil es schneller geht, meinst du?
Ja, weil es klarer ist. Mhm. Wenn es funktioniert, dann geht es weiter. Wenn es beim Kino funktioniert, dann hast du andere Kommission sitzen, muss es nicht weitergehen.
Ja. Beim ersten Teil Brüder ist es auch ein Roadmovie, also sie fahren ja nach Ostdeutschland oder Burgenland, wo immer es gedreht worden ist.
Überall
ja.
Wiener Neustadt.
Aber es waren ja ostdeutsche Darsteller natürlich.
Genau, die haben wir eingeflogen.
Die haben es eingeflogen. Wie war da die Völkerverständigung?
Die waren sehr lustig alle.
Ja.
Wir wollten halt diesen Dialekt drin haben im Film.
Der ist voll drin, natürlich.
Sächsische. Ja. Mansergranate. Das hört sich völlig ungefährlich an.
Aber fahren die, es ist gar nicht so leicht zu verstehen, sächsisch und wienerisch. Wie haben die Schauspieler sich damit getan?
Schauspieler können das. Also ich glaube, Schauspieler haben da überhaupt kein Problem.
Ja.
Die stellst du hin und sie sind das, was sie sein wollen oder sein können oder sein möchten.
Mhm.
Das ist das Gute an Schauspielern. Wenn sie lesen und sagen, ja, das gefällt mir, dann hast du sie an Bord. Und ja. Dann machen sie das, was verlangt ist. Das ist ja das Tolle eigentlich.
Ja. Es gibt auch, sie fahren nicht nur mit dem Auto, es gibt auch Zugszenen. Da habe ich mich gefragt, ich war ja schon mal sie fahren da im Zug zu drehen.
Ja.
Ich bin schon gefahren in so Nachtzügen, die sind verdammt eng. Habt ihr da was bauen müssen oder wie?
Ich weiß nicht mehr genau, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, wir haben den hinteren Teil schon ausgebaut.
Ja,
das sind ja beide. Ja, aber ehrlich gesagt, die Kameras sind ja Gott sei Dank immer kleiner geworden.
Okay.
Und die Arri Mini ist eine sehr kleine Kamera. Also Kameraleute haben jetzt schon auch nicht mehr so viel Platz am Set früher. Ah, das Licht ist alles kleiner geworden, das ist super.
Da ein vierter Teil, ist das irgendwann?
Ja, das war immer mal Thema. Aber dann hat es geheißen, drei Schwestern.
Okay.
Und dann, aber das ist dann angefangen. Vielleicht sind dann sogar irgendwann die Vorstadtweiber draus geworden.
Ah, echt?
Ich weiß es nicht genau. Aber es war das Gespräch, vierter Teil. Oder doch, jetzt neu beginnen, drei Schwestern. Aber aus dem ist dann irgendwie nichts.
Nie was geworden.
Ich weiß nicht, ob es da dann überhaupt Drehbücher gab. Wir haben dann Life is Life gemacht. Das war dann danach. Das war
mit den Jan-Josef Liefers.
Mit der Ursula Strauß. Dann kam ein Film mit der Ursula Strauß gerade.
Lass mich kurz über den Tatort reden. 1997, das war noch nicht Harald Glasnetzer. Und schon gar nicht Adele Neuhauser, weil die kam ja sowieso erst später. Nämlich das erste Mal mit dir. Ich rede vom Tatort Morde ohne Leichen 1997. Wo es so um einen Täter geht, gespielt von Udo Samuel, der heißt Marc Ritte, also Magister Ritte. Und gemeint ist natürlich René Magritte.
Ja.
Wie hast du diesen Fall, du hast auch das Drehbuch geschrieben, ist schwer zu finden, der Film auf YouTube gibt es ihn allerdings in voller Länge, wird aber nie wiederholt, warum auch immer.
Weil die Deutschen ihn nicht mögen.
Ah, okay.
Der ist ihnen zu artifiziell.
Verstehe, deswegen wird er nie wiederholt. Der ist aber auf Tatort Fanseiten in Deutschland.
Ganz weit vorne.
Ganz weit vorne.
Es war ja so, dass die ganze Deutschland, also wie ist das gewesen? Also ich durfte selber das Drehbuch schreiben und bin da frisch von der Filmakademie gekommen und habe halt das geschrieben. Mhm. Ich wollte mir ein bisschen lustig machen über dieses Tatort-Krimi-Klischee mit diesem, immer so auf Ernst. Ich kannte ja damals an den Schimanski und das hat mir gedacht, okay, da muss man irgendwas dagegen machen. Österreichisch halt. Und dann ist mir eingefallen, dieses Trio Infernal. Also ein Rechtsanwalt, der die Auftraggeber besorgt, ein Bestatter, der die Leichen verschwinden lässt und ein Killer, der eigentlich aber Kunstfälscher ist.
Mhm.
Und auch sozusagen die Töten als Kunst betrachtet. Also die ist schon völlig abgehoben und hat jetzt nichts mehr mit Realismus zu tun. Aber damals war das dem Simon Schwarz, sein Vater war der Blackie Schwarz, im ORF, der war der Redakteur.
Okay.
Und der hat gesagt, ja, das ist eine wilde Geschichte. Ich gehe in Pension. Kann ich das nur ruhig machen?
Okay.
Ich habe gar nicht gewusst, was das bedeutet. Ich habe erst gewusst, wie der Film fertig war. Dass, also in Österreich ist er eh gut angekommen bei der Redaktion. Und die Deutschen haben ihn zurückgeschickt und haben gesagt, ist das euer Ernst? Ist gut zu sagen.
Ja, aber da schon her. Und dann sind die Fans aber...
Ja, es war ja sozusagen, wie er ausgespalt worden ist, haben dann zig Drehbuchautoren aus Deutschland beim ORF angerufen, sie möchten auch für den ORF arbeiten.
Das
hat man dann der Redakteur erzählt.
Und wie war die Ausstrahlung in Deutschland jetzt? Da gab es wahrscheinlich Anrufe, oder?
Ich habe damals noch nicht so viel die Reaktionen verfolgt. Das hat eh von der Quote her hat's eh funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann dort vom Publikum her Ablehnen gab. Es ist natürlich ein bisschen, es ist ein Spiel mit dem Tatort-Sujet, der Film.
Schräge Geschichte auf jeden Fall. Und dann, dein nächster Tatort war schon einer mit Harald Kastnitzer ohne die Neuhauser und dann kam aber Vergeltung.
Genau.
2011 mit Einführung der Figur, die die Adele Neuhauser spielt, ja, also eigentlich eine echte Zäsur, ganz was Besonderes, oder?
Ja. Ne, das war, der Uli Bre hat wieder das Drehbuch geschrieben und da war es halt so, der Fall, wenn man sowas angeht, dass man jetzt eine neue große Figur einführt in so einer Reihe, die so bekannt ist, dann muss halt dieser Figur in einem neuen Stoff, also am neuen Drehbuch einen ordentlichen Raum geben, damit diese Figur landen kann in der Geschichte. Ja. Und wenn du jetzt das machst, dann musst du natürlich auf der anderen Seite wieder einen Kriminalfall haben, der nicht so wahnsinnig viel Zeit und Raum braucht, bis du das alles entwickelst und verstehst, warum die Bösen das und das machen. Mhm. Sondern das sollte dann dieser Fall eher einfach sein. Und das war die Herausforderung da, finde ich, bei dem Stoff. Dass es auf der einen Seite doch diesen Kriminalfall gibt, der spannend ist, aber die Figur von Adele Neuhauser genug Raum kriegt. Sie hat ja da mit der Alkoholsucht noch gekämpft und so, dass so eine schräge Figur da irgendwie beim Krasnitzer im landen kann.
Aber hast du da einen gewissen Druck verspürt oder so? Dadurch ist jetzt nicht irgendwas und du führst so eine neue Figur ein, die ist aber stark. Hast du da schon gemerkt, okay, das ist...
Also ehrlich gesagt, mit Druck, eigentlich gibt es, inhaltlich kriegt man nicht so viel Druck. Dann lassen die dann die Leute auch wirklich arbeiten, wenn du eh schon Erfahrung hast. Also gerade beim ORF ist es sehr angenehm, dass sie dir dann schon so weit vertrauen. Der Druck ist aber immer da vom Budget. Das ist, das ist eigentlich der permanente Druck für einen Regisseur. Dass man eben in der Zeit es schafft.
Seitdem hast du keinen Tatort mehr gedreht, dafür aber die Steirer Krimierei. Es gibt wirklich schon einige. Die kommen
14.
Und du hast mal geschrieben, du legst wieder los.
Wir schreiben gerade wieder.
Du bist ja echt ein Workaholic, kann man das so sagen?
Nein.
Nein? Du schießt aber wirklich viele Filme raus.
Ja, aber Workaholic fühle ich mich überhaupt nicht.
Okay, es wirkt zumindest so, ja. Du machst mehr Filme als andere Regisseure zur selben Zeit.
Ja, keine Ahnung. Es macht mir natürlich schon Spaß. Also ich stehe wahnsinnig gerne am Set. Auch ob es jetzt Kino ist und Fernsehen. Also mir macht es ja Spaß, für ein sehr großes Publikum zu arbeiten. Mir macht es ja Spaß, innerhalb eines Korsetts zu arbeiten. Innerhalb der Landkrimis, die kann man miteinander vergleichen, da will ich gute Landkrimis machen. Oder innerhalb überhaupt von dieser Krimiflut. Diese deutschen Krimis, wo es die ganze Zeit nur ernst ist, das halte ich gar nicht mehr aus. Ja? Es mögen gut sein und mögen eh stimmen, aber diese Tonne, dieses Drama und Ernsthaftigkeit, dem wollten wir halt mit dem Harry Prinz so ein bisschen was Lakonischeres dagegen.
Ihr schreibt immer tolle Dialoge oder One-Liner eigentlich rein.
Ja, dass das nicht, man kann das nicht, also ich finde ja, man kann das Leben nicht so wahnsinnig ernst nehmen, wenn man ans Ende schaut. Also
ist das, glaubst du, der Erfolg, der Schlüssel zum Erfolg der Reihe? Weil ich meine, andere Landkrimis.
Ja, also.
Die ARD ist schon begeistert.
Es gibt mehrere gute Landkrimis, finde ich. Aber die Leute, ich sehe es an den Reaktionen im Netz und so, die sind schon dankbar über den Humor, der da auch drinnen ist. Also, die lieben den Bergmann mit seinen Sprüchen und halt auch die Figur. Das ist, finde ich, so eine österreichische Figur. Man kann einfach das alles nicht so ernst nehmen.
Wobei, lustigerweise ist der Harry Prinz auch bei den Toten vom Bodensee.
Ja, es ist so passiert irgendwie.
Ist das irgendwie störend für eure Reihe?
Eigentlich, nach dem, was Redakteure sagen, müsste es eigentlich störend sein.
Ja.
Aber weil ich darf ja oft Schauspieler nicht besetzen, die gerade in einem anderen Land primär große Rolle haben.
Ja.
Also da wird schon aufpasst, dass das kein... Weil wenn die dann zufällig Die Steirer-Krimis laufen auf der ARD und alle anderen Landkrimis laufen im ZDF. Und das ist ja natürlich blöd, wenn es da so Überschneidungen gibt. Man weiß ja nicht, wann die was senden und so. Und da passt es halt auf, dass nicht der gerade, dass die nicht in einer Woche zwei Episoden-Hauptrollen der gleiche Schauspieler spielt.
Ja, ja. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende angelangt. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt eine Stunde geredet. Ich habe es sehr spannend gefunden. Warum machst du kein Kino mehr eigentlich?
Ja, jetzt haben es die Mittel gekürzt und es gibt beim Kino halt so wahnsinnig viele Bewerber und zu wenig Geld. Und jetzt gibt es noch weniger Geld. Jetzt, es ist irgendwie ein bisschen so eine Überwindung, auch zu dieser Kommission immer zu gehen.
Mhm. Also in der Erklärung, es gibt eine Jury, die entscheidet,
genau,
was genommen wird, was nicht.
Und das Schlimme ist halt, dass Antragsteller über Antragsteller entscheiden. Das heißt, man weiß nicht, wer dann dort in der Jury sitzt. Ist da der gewogen? Ist da der nicht gewogen? Habe ich ja schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und habe aber auch gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Also es ist einfach dieser Weg dorthin ist schon eine Überwindung.
Mhm. Okay. Danke dir, Wolfgang. Das war's. Alles Liebe.
TV Media. So habe ich das noch nie gesehen.